Ich glaube, wenn ich an die Klimakrise denke, dann kommt mir als erstes eigentlich meine Familie in den Sinn. Und dann denke ich daran, dass ich Angst davor habe, wie deren Zukunft aussehen wird.
Wenn ich mich intensiv in meinem Alltag damit beschäftige, dann hat das psychisch einfach Auswirkungen, dass ich dass ich dann nicht mehr so gut damit umgehen kann.
Ich habe Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels, dass die Auswirkungen des Klimawandels im Laufe der Zukunft immer noch schlimmer werden, als sie momentan sind, durch ganze Kipppunkte und so weiter. Und auch, dass Menschen sterben durch die Klimakrise.
Generation Zukunftsangst, eine Podcast-Reihe des Masterstudiengangs Journalismus der Uni Leipzig in Kooperation mit MDR Wissen.
Klima, Karriere, Krankheit. Junge Menschen in Deutschland haben Angst. Angst, dass die Klimakrise ihnen die Lebensgrundlage nehmen wird. Angst, im Alter nicht von ihrer Rente leben zu können. Angst, dass Corona nur der Anfang war. Angst, dass sich rechte Strukturen in Deutschland immer weiter ausbreiten. Wie geht es jungen Menschen in Gedanken an die Zukunft? Wie können wir mit Unsicherheiten umgehen? Genau das wollen wir in unserem Format Generation Zukunftsangst herausfinden. Genauer hinschauen, Ängste mindern, Bewältigungsstrategien anbieten. Das Hitzejahr 2018. Ein Jahr später wurde mit 41,2 Grad die höchste Temperatur in Deutschland gemessen. 2020 der nächste Rekord. Es war das zweitwärmste Jahr. Wir sehen immer mehr Wetterextreme. Zum Beispiel die Waldbrände in Australien, die nicht aufhören wollten. Aber auch in Deutschland das Hochwasser im Ahrtal. All dies bereitet jungen Menschen Angst. Klimaangst. Darüber spreche ich heute mit meiner Studiekollegin Alexandra Hilpert. Hi Alexandra.
Hi Anka.
Ihr habt ja mit Psychologist for Future Felix Peter, Klimaforscher Mujib Latif und Betroffenen gesprochen. Wie kann man mit Klimaangst umgehen? Das ist das Thema dieser Folge. Kannst du vorher noch mal kurz erklären, wer ihr überhaupt seid und wie ihr auf das Thema gekommen seid?
Genau, wir, das sind meine StudiekollegInnen Alexandra, Katharina und ich. Und erst einmal ist das Thema Klimaangst viel umfassender, als wir erwartet hatten. Dass es ein wichtiges Thema ist, sieht man unter anderem an der Studie Jugend in Deutschland, die im November 2021 veröffentlicht wurde. Laut der Studie ist der Klimawandel die größte Sorge der meisten jungen Menschen in Deutschland. 56% sorgen sich um dieses Thema. Dementsprechend spielt natürlich auch Klimaangst eine große Rolle. Ich möchte allerdings vorher einmal den Disclaimer machen, dass der Begriff Klimaangst im täglichen Gebrauch, aber auch in der Wissenschaft unterschiedlich genutzt wird. Das hat uns Felix Peter erzählt. Er ist Psychologe und gehört zu den Psychologists bzw. Psychotherapists for Future.
Manche sprechen das ganz bezogen auf Angst, ganz konkret. Und man liest aber auch Forschungsarbeiten, wo der Begriff als Oberbegriff für alle möglichen emotionalen Reaktionen gegenüber der Klimakrise gesehen wird, wo dann eben auch Sorgen mit drunter gefasst werden, wo aber auch Wut und Ärger mit drunter gefasst werden und andere emotionale Reaktionen.
Felix Peter hat uns viel über Klimaangst erzählt und wie man mit verschiedenen Ängsten gesund umgehen kann. Was man seiner Meinung nach dabei aber beachten muss, ist, dass man nicht den Fokus auf das falsche Problem lenkt. Die PsychologInnen und PsychotherapeutInnen sind der Ansicht, dass der Klimawandel und seine Auswirkungen nicht individualisiert werden sollten.
Also wenn es zum Beispiel darum geht, sich selber zu schützen oder eben im Zuge der Erderhitzung klimafreundliche Produkte zu kaufen oder weniger mit dem Auto zu fahren, dann wird ganz schnell an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert. Und so erleben wir es auch im Umgang mit dem Begriff der Klimaangst, dass da die Diskussion, die öffentliche Diskussion vor allen Dingen auch in den Medien, sich ganz schnell immer um das Individuelle dreht.
Stattdessen fordern die Psychologists und Psychotherapists for Future gesellschaftliche und globale Lösungen. Das sei der ganzen Podcast-Folge einmal vorangestellt, aber die Ängste und Sorgen, die durch den Klimawandel bei jungen Menschen hervorgerufen werden, sind natürlich trotzdem da und können richtig belastend sein. Um diesen Leidensdruck etwas zu mindern und sich im besten Fall gut und handlungsfähig zu fühlen, dafür machen wir diesen Podcast.
Ja, also die Klimaangst ist mir in meinem Freundeskreis auch schon öfter begegnet. Dann fangen wir also mal an. Was ist denn überhaupt Klimaangst?
Klimaangst ist erst einmal nur eine ganz normale Angst, also keine pathologische Erkrankung, das heißt, es ist keine psychologische Störung. Man kann auch keine Diagnose für Klimaangst bekommen. Vielmehr ist es eine Ursache, daraus können sich beispielsweise Depressionen oder Angststörungen entwickeln. Erst einmal ist es aber nur eine Angst, die sich auf ein bestimmtes Thema bezieht. Und das muss nicht einmal ungesund sein, haben wir im Gespräch mit Felix Peter gelernt.
Wenn wir uns nicht Sorgen machen würden, würden wir nicht präventiv handeln. Darum ist es wichtig, vielleicht zu schauen, übermäßige Ängste, die hindern uns eher am Handeln, aber so eine realistische Angst, die quasi eine Sorge ist, weil sie sich mit zukünftigen Gefahren beschäftigt oder mit aktuellen Gefahren, die uns zukünftig beeinflussen können, die uns betreffen können, die sind wichtig.
Das funktioniert laut Felix Peter aber nur, wenn Menschen auch wissen, was sie tun können und im besten Fall auch das Gefühl haben, dass sie dafür sozialen Rückhalt bekommen.
Also es ist eigentlich gut, wenn wir Angst vor dem Klimawandel haben und wir sollten gar nichts gegen unsere Angst tun?
Naja, es gibt auch Funktionen der Angst, die schädlich sind. Zum Beispiel die Funktion der Assimilation.
Assimilation bedeutet, dass man, wenn man sich nicht handlungsfähig fühlt, dass man dann eben versucht, sich die Realität kognitiv zu verändern, indem man zum Beispiel verdrängt oder bagatellisiert oder gar verleugnet. Also zum Beispiel ja sich nicht mehr mit Informationen über das Thema Klima befasst oder nach Informationen sucht, die entwarnen oder gleich auf die Schiene geht zu sagen, naja, so schlimm ist das doch gar nicht, sonst würde das ja alles gerade viel ganz anders aussehen. Das ist sozusagen so eine kognitive Abwehr oder Ausweichbewegung, die vor allen Dingen dann zum Tragen kommt, wenn man sich nicht in der Lage sieht, etwas zu ändern.
Möglich ist auch, dass man durch übermäßige Ängste und viele Sorgen in eine Ohnmächtigkeit oder auch Handlungsunfähigkeit rutscht. Das kann laut Felix Peter über einen längeren Zeitraum und mit hohem Leidensdruck auch dazu führen, dass man eine Angsterkrankung entwickelt oder in eine Depression verfällt.
Okay, also das ist eine mögliche Folge, wenn Verdrängen nicht mehr hilft.
Genau. Wir haben zum Beispiel mit Franziska gesprochen. Sie ist 28 Jahre alt und hat Depressionen. Der Hauptgrund dafür ist bei ihr Klimaangst.
Und wie äußert sich diese Klimaangst bei ihr?
Sie meidet tatsächlich die Konfrontation mit dem Thema komplett. Also sie schränkt zum Beispiel ihren Medienkonsum stark ein.
Ich vermeide es wirklich, viel Zeit darin zu investieren. Also es geht so weit, dass ich mir irgendwelche schönen Dokus, die ich mir gerne anschauen würde, irgendwelche Naturdokus oder so, nicht mehr anschaue, weil ich weiß, wenn es eine vernünftige Doku ist, oder manchmal sieht man es auch schon im Trailer, dann wird das Thema angeschnitten. Und ich versuche, also mich nicht mehr so intensiv damit zu beschäftigen, weil ich glaube, ich weiß genug, um einschätzen zu können, dass die Lage ernst ist.
Das ist also Franziskas Weg, mit ihren Sorgen umzugehen. Was sagt denn Felix Peter als Psychologe dazu?
Im Interview hat Franziska mir gesagt, dass sie selbst mit dieser Strategie nicht wirklich zufrieden ist, das aber im Moment das Einzige ist, was für sie funktioniert. Tatsächlich kann es sinnvoll sein, sich ganz bewusst mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, sich selbst damit sozusagen zu konfrontieren. Das sagt Felix Peter.
Ja, je mehr man dieses Thema vermeidet, desto größer droht auch die Angst zu werden vor dem Thema, weil man sich dann gar nicht mehr im Realen diese angstauslösenden Reize aussetzt und dann sozusagen im Kopf oder im Gefühl die Ängste noch größer wären, als sie vielleicht wären, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen würde.
Man soll sich kleine Häppchen zumuten, das empfiehlt Felix Peter.
Genau, und das wollen wir jetzt ja auch einmal machen, Alexandra. Ihr habt mit dem renommierten Klimaforscher Mujib Latif gesprochen. Was sagt der denn dazu? Konnte er euch konkret erzählen, wie sich das Klima entwickeln wird?
Ja, erstmal kleiner Spoiler für diejenigen, die Angst davor haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es geht nicht nur um die negativen Auswirkungen, sondern auch um den konstruktiven Handlungsspielraum, den wir haben. Ganz konkrete Vorhersagen sind generell schwierig. Das war Mujib Latif auch sehr wichtig zu betonen.
weil wir es auch mit einem sehr komplexen System zu tun haben. Und komplexe Systeme sind eben ein Stück weit auch unberechenbar im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen muss man das immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Er hat aber mit uns einmal durchgespielt, was möglich ist und wie es sich entwickeln könnte.
Das ist spannend. Wollen wir vielleicht einmal je nach Kategorie durchgehen? Mir ist das Hitzejahr 2018 zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben. Ich weiß noch, dass meine Oma eigentlich nie mehr das Haus verlassen hat, weil ihr viel zu heiß war. Wie wird sich das denn weiterentwickeln?
Ja, Hitze ist auf jeden Fall sehr belastend für den menschlichen Körper. Zuletzt hatten wir 2019 mit 41,2 Grad einen Hitzerekord in Deutschland und das wird wohl nicht der letzte gewesen sein. Insofern kann man schon von mehr Hitzewellen in Deutschland in Zukunft ausgehen. Aber das ist nicht das Einzige.
Wir kennen diese berühmten 5B-Wetterlagen, also diese Mittelmeertiefs, die dann von Osten sozusagen auf Deutschland übergreifen. Und die haben ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder, gerade auch in Ostdeutschland, zu katastrophalen Überschwemmungen geführt. Und insofern darf man sich jetzt nicht vorstellen, es wird jetzt nur trocken und nur heiß, sondern es gibt eben tatsächlich diese zwei Seiten dieser Medaille. Ja, auf der einen Seite Extremregen, aber auf der anderen Seite eben auch diese Hitzewellen mit dieser Extremregen. Trockenheit.
Und wir sehen ja allein schon an dem Begriff Jahrhunderthochwasser, wie oft er in letzter Zeit gefallen ist, dass das zunimmt. Das liegt nicht nur am Starkregen, sondern auch am Meeresspiegelanstieg.
Und wie kann man damit umgehen? Hat Herr Latif dazu irgendetwas erzählt?
Gegen die Trockenheit kann man mehr Grünflächen pflanzen oder auch mehr Wasserflächen anlegen, die dann für zusätzliche Verdunstung sorgen. Begrünte Dachflächen beispielsweise helfen auch gegen Starkregen, weil die Wasser aufnehmen. Dann kommt es nicht direkt auf die Erde, sondern verzögert.
Das klingt für mich auf jeden Fall sinnvoll. Es stellt sich nur mir ein bisschen die Frage, ob das nicht mit den erneuerbaren Energien konkurriert. Ist denn auf den Dächern noch Platz für Solarpanels?
Ja, es ist tatsächlich noch Platz. Solarpanels und Begrünung auf Dächern sind gleichzeitig möglich. Auch auf dem Land kann man Solarenergie gewinnen. Zum Beispiel gibt es Agrophotovoltaik. Da erprobt man die gemeinsame Nutzung von Landwirtschaft und Solarpanels. Das wird allerdings noch erforscht.
Und du hast ja eben auch den Meeresspiegelanstieg angesprochen. Können die Regionen denn noch langfristig überleben?
Also der Meeresspiegelanstieg passiert ja jetzt nicht rasant. Es sind ein paar Millimeter pro Jahr, die er jetzt im Moment ansteigt. Das ist sicherlich nicht zu unterschätzen, aber dadurch werden die Küstenregionen nicht in der nächsten Zeit überschwemmt werden.
Aber ich denke mal, so ungefähr bis Mitte des Jahrhunderts werden wir da einigermaßen sicher sein. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ja jetzt schon die Deiche erhöht werden. Das ist ja nicht so, dass wir untätig wären, sondern wir geben ja schon sehr, sehr viele Millionen von Euro aus für diese Deichbaumaßnahmen. Und insofern glaube ich, ist das eher ein längerfristiges Problem, das vielleicht gegen Ende des Jahrhunderts relevant wird.
Und wie steht's um unsere Bäume? Ich zum Beispiel bin ja ein ziemlich großer Naturfan. Ich bin früher auch immer auf den Bäumen rumgeklettert. Aber die Bäume sind ja nicht nur gut für mich, sondern auch fürs Klima.
Das stimmt, Anka, denn die Wälder schlucken ja das CO2. Wir sprechen mittlerweile schon vom Waldsterben 2.0. Das könnte tatsächlich sehr schnell gehen, dass unsere Bäume und Wälder, wie sie jetzt sind, in unserem Klima nicht mehr existieren können. Wir müssen dann schauen, dass wir entweder neue Baumarten anpflanzen oder vielleicht mit Sträuchern arbeiten. Aber welche, das weiß man noch nicht, denn wir werden ein ganz neues Klima bekommen.
Wie gesagt, niemand weiß so ganz genau, wie das am Ende aussehen wird. Also wenn die Temperaturen immer weiter steigen, dann steigt ja auch die Verdunstung immer weiter. Wenn es dann noch längere Trockenphasen gibt, dann sind die Bedingungen vielleicht irgendwann gar nicht mehr da, dass man zumindest solche Wälder, wie wir sie bis jetzt gehabt haben, dann wirklich noch gedeihen können. Und dann muss man vielleicht mehr mit Büschen, Sträuchern, ich weiß nicht, womit arbeiten, die einfach viel besser mit Trockenheit umgehen können.
Waldsterben verstärkt dann den Klimawandel leider noch zusätzlich.
Okay, das klingt ja alles echt nicht so gut. Was muss denn noch konkret getan werden, um den Klimawandel bremsen zu können?
Einige Optionen haben wir ja schon angesprochen, wie das Pflanzen von Grünflächen. Letztendlich ist es auch wichtig, weniger CO2 bzw. Treibhausgase in die Atmosphäre auszustoßen. Da spielen auch erneuerbare Energien eine Rolle. Und da ist vor allem die Politik gefragt. Latif ist aber nicht ganz pessimistisch, was das Klima angeht. Er sagt,
Sie sind lösbar, nur der Zeitdruck nimmt immer weiter zu. Man muss dann immer radikalere Maßnahmen ergreifen. Und wir haben es ja auch bei Corona jetzt gesehen, ja, dass die Maßnahmen dann radikaler werden. Also als es zu Beginn hieß es ja, eine Impfpflicht kommt niemals in Frage. Ja, und heute scheint es ja schon fast Konsens zu sein, ne? Und wenn wir wirklich die Klimakrise bewältigen wollen, dann müssen wir jetzt wirklich viel schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und dann kann man auch nicht auf jeden Bürgerprotest Rücksicht nehmen. Ja, das ist einfach so. Wir müssen schneller werden.
Ein Appell also vor allem an die Politik. Wir haben Optionen, wir können etwas dagegen tun. Man muss nur handeln.
Puh, also das war jetzt schon ganz schön viel Input. Nachdem ich mir das jetzt angehört habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Angst. Wie geht's dir damit?
Ja, mir geht es ähnlich. Und da sind wir auch definitiv nicht die Einzigen. Das haben mir eigentlich alle Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt. Zum Beispiel Sophia. Sie ist 21 Jahre alt und aktivistisch für Fridays for Future tätig.
Ich gehe mit der Angst so um, dass ich mich erstens dann gewöhnt habe, da ich jeden Tag gegen Mutteraktivisten bin. Und es für mich ganz Sonderzustand ist, nicht mehr Angst zu haben, sondern ein Normalzustand markiert, da ich mich jeden Tag mit den Weltthemen beschäftige, auf politischer Ebene, also Weltpolitik, Klimakrise, genau auch andere Themen. Und das spiegelt sich natürlich auch bei der Angst wider, dass ich Klimaangst habe.
Ein dauerhaftes Angstgefühl kann natürlich den Alltag einschränken und auch dazu führen, dass man in diese Ohnmächtigkeit rutscht, die wir am Anfang besprochen haben.
Ja, und das kann ja noch größere Konsequenzen haben, ich erinnere mich.
Sehr wichtig ist deswegen laut Felix Peter, dem Gefühl erstmal einen Namen geben zu können.
Wenn ich weiß, worauf sich meine unangenehmen Emotionen beziehen, ist der erste Schritt getan, etwas dagegen zu tun, weil ich hab dann sozusagen das Ziel ausgemacht. Also nicht nur die Quelle, weil die Quelle ist ja sozusagen gleichzeitig das Ziel meines Tuns, um diese unangenehme Wirkung zu verändern.
Und der Psychologe sagt weiter, man sollte erstmal schauen, wo das Angstgefühl herkommt. Dabei kann es helfen, sich klar zu werden, was habe ich für Bedürfnisse und welche werden hier gerade verletzt? Welche Signale gibt mir mein Körper? Dann kann ich auch daran arbeiten. Das kann man alleine machen oder auch im Gespräch mit jemand anderem, der dann zum Beispiel gezielt Fragen stellt.
Ja, das kenne ich auch. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin rede und sie mir diese Fragen stellt, dann merke ich erst im Gespräch, was wirklich das Problem ist.
Genau diese Idee steckt dahinter. Also wenn der erste Schritt getan ist, dann können wir uns die genauen Ängste und Sorgen anschauen und was man dagegen tun kann.
Perfekt. Erster Schritt, check. Dann kommen wir jetzt zu den Ängsten und was man dagegen tun kann.
Gerne. Allerdings würde ich vorab gerne nochmal sagen, dass Ängste und Sorgen natürlich sehr individuell sind und wir nicht jede mögliche Angst thematisieren können.
Ja, das würde dann den Podcast auch ein bisschen sprengen.
Leider ja. Dafür haben wir uns ein paar zentrale Ängste angeschaut und Felix Peter gefragt, was man dagegen machen kann.
Okay, wollen wir da vielleicht mit etwas aus dem Alltag starten?
Das können wir gerne machen. Eine Angst oder Sorge, die vielleicht mehreren Menschen bekannt vorkommt, sind Schuldgefühle. Zum Beispiel im Supermarkt, wie mir ein Betroffener erzählt hat.
Es war teilweise, wenn man das Wort so bezeichnen möchte, war es so schlimm, dass ich im Supermarkt stand und dachte mir, ja, scheiße, was hole ich jetzt hier? Weil es ist alles in Plastik eingepackt, aber irgendwas muss ich halt auch essen.
Ja, das kenne ich auch. Es gab schon mal Phasen, wo ich mich sehr damit beschäftigt habe und dann im Supermarkt gar nichts gekauft habe.
Ja, man fühlt sich in dem Moment vielleicht schuldig. Das ist auch grundsätzlich gar nicht schlimm, sagt Felix Peter.
Man muss ja erstmal sagen, dass jedes Gefühl als solches erstmal völlig okay ist. Ja. Das vielleicht auch einfach zu akzeptieren, dass das Gefühl erstmal da ist und dass das für einen ja anzeigt, dass man sich Gedanken und Sorgen macht und dass man darüber nachdenkt. Und das kann ja auch erstmal gut tun, für sich zu sagen, wo das Gefühl herkommt, dass es darauf hindeutet, dass der eigene Wertekanon am richtigen Fleck sitzt, also man da einen hohen Anspruch hat an sich selbst, und das ist ja erstmal was Gutes.
Ja, vor allem kann man ja nicht auf alles verzichten, von irgendwas muss man sich ja ernähren. Die wenigsten werden sich heute komplett selbst versorgen können.
Die Ansicht hat Felix Peter auch.
Selbst wenn man dann in dem Moment gar nicht drum herum kommt, etwas anderes zu kaufen. Und das liegt aber daran, dass wir halt in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die es uns manchmal gar nicht oder relativ oft gar nicht ermöglichen, klimafreundlich zu leben und eben auch zu kaufen oder zu reisen.
Er meint auch, dass man als einzelne Person da jetzt gar nicht so viel dran ändern kann.
Okay, das ist ja gut zu wissen, aber mir persönlich mit meinen Schuldgefühlen hilft das jetzt wenig.
Das kann ich gut verstehen. Eine einfache Möglichkeit, sich selbst zu entlasten, ist natürlich zum Beispiel plastikfreie oder nachhaltige Alternativen zu suchen.
Da fällt mir zum Beispiel die Landwirtschaft vor Ort ein. Man kann Obst und Gemüse direkt aus dem Umland kaufen.
Das wäre zum Beispiel eine gute Option. Was man dabei nicht vergessen darf, auch die LandwirtInnen können von Sorgen und Ängsten rund um das Thema Klimawandel betroffen sein, weil die Umweltveränderungen ihre Lebensgrundlage gefährden.
Mhm. Das ist ja auch eine ganz existenzielle Sorge.
Und auch eine, die sehr verständlich ist. Auch wenn Menschen sich deswegen einen anderen Job suchen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, mit Existenzsorgen umzugehen.
Da wäre es wichtig zu schauen, wo sind andere Leute der eigenen Gruppe, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen und die schon Lösungen gefunden haben. Also die schon geguckt haben, was kann ich vielleicht alternativ tun, wie kann ich mich besser vorbereiten und was hat schon funktioniert, also Best-Practice-Beispiele.
Also ich als Journalistin sehe da auch Medienschaffende ziemlich in der Verantwortung, indem sie zum Beispiel Positivbeispiele präsentieren.
Stimmt, Best-Practice-Beispiele als Teil konstruktiver Berichterstattung können super wertvoll und hilfreich sein. Der Meinung ist auch Felix Peter. Ängste und Sorgen können sich aber nicht nur auf die wirtschaftliche Lebensgrundlage beziehen, sondern auch allgemein darauf, wie lebenswert die Welt in den nächsten Jahrzehnten noch ist.
Mhm. In meinem Bekanntenkreis gibt es auch ziemlich viele, die sich darüber Gedanken machen, ob es überhaupt noch verantwortlich ist, Kinder zu bekommen.
Das überrascht mich nicht. Natürlich ist Familienplanung ein sehr persönliches Thema, für das es viele verschiedene Gründe geben kann. Aber gerade die Sorge, wie das Leben für unsere Kinder und Enkel klima- und umwelttechnisch aussehen könnte, ist laut Felix Peter absolut berechtigt.
Also was mich dazu noch interessieren würde, gibt es eigentlich auch Gründe, die aus Klima- und Umweltschutzgründen dafür sprechen, Kinder zu bekommen?
Der Psychologe hat was Interessantes dazu gesagt.
Ein guter Grund wäre zu sagen, wenn ich jemand bin, der sich über Nachhaltigkeit und Umwelt Sorgen macht, der sich da Gedanken macht, dem das Wohl und das Leben der Mitmenschen wichtig ist, dann wäre das ja ein guter Grund, Kinder aufzuziehen, weil wir brauchen ja auch Kinder in der Zukunft, Menschen in der Zukunft, die sich genau diese Sorgen machen, die genau diese Werte auch vertreten. Und da ist ja eben auch Kinderkriegen ja sehr politisch.
Okay, das habe ich noch nicht gehört. Spannend.
Um das mal erwähnt zu haben, es ist laut Felix Peter auch vollkommen legitim, sich um sich selbst Sorgen zu machen. Zum Beispiel, wenn man Angst um das eigene Leben hat.
Und gibt es dazu etwas, was man tun kann?
Das ist zugegebenermaßen schwierig. Auch motivativ ist das schon häufiger begegnet. Ihnen rufen Menschen an, die Angst haben, wegen des Klimawandels zu sterben.
Versucht dann immer deutlich zu machen, dass das doch ein schleichender Prozess irgendwo ist und dass jetzt irgendwie der Klimakollaps nicht von heute auf morgen passiert, ne, sondern erst so im Laufe der Zeit, ne, und natürlich, ich meine, wir gehen in keine guten Zeiten, muss man schon sagen, aber es wird ja auch nicht so sein, selbst wenn jetzt die Erwärmung weitergeht, dass man dann irgendwie nicht mehr leben kann hier, ne, also irgendwie wird man ja doch noch zurechtkommen.
Wenn man wirklich große Angst hat zu sterben, dann rät Felix Peter, sich professionelle Hilfe zu holen, das heißt in Beratung zu begeben. Das ist aber natürlich nicht bei allen Menschen mit Klimaangst der Fall bzw. nötig.
Es gibt Menschen, die machen sich um alles Sorgen, es gibt Menschen, die machen sich nur um bestimmte Ausschnitte Sorgen. Und die Antworten sind aber im Prinzip immer dieselben. Sich zu fragen, okay, was kann ich persönlich tun, was kann ich persönlich wirksam tun, um diese Bedrohung ein Stück weit zu lindern.
Okay, also was kann ich denn persönlich tun?
Auch dafür haben wir ein paar Erfahrungen und Tipps gesammelt, wie man selbst aktiv werden und Ängste abbauen kann. Zum Beispiel haben wir mit Carla gesprochen. Sie engagiert sich bei der Organisation Aufstand der letzten Generation und für sie ist ihr Aktivismus ein Weg, mit ihrer Angst zurechtzukommen. Mit Menschen zusammenzukommen, die gleichen Interessen haben wie sie, die einander bestärken können, das gebe ja unheimlich viel Kraft, hat sie gesagt. weil sie dadurch das Gefühl hat, etwas bewegen zu können.
Aber als Aktivistin setzt sie sich doch bestimmt auch viel mit der Thematik auseinander. Rutscht man da nicht von einer Belastung in die nächste?
Stimmt. Carla hat auch gesagt, dass Abschalten für sie manchmal wichtig ist. Zum Beispiel nimmt sie sich an manchen Abenden mit ihren FreundInnen vor, heute reden wir über alles, nur nicht über die Klimakrise. Solche Pausen zu machen, hält auch Sophia für wichtig. Wir haben eben schon ein kurzes Zitat von ihr gehört.
Also was gegen Klimaangst hilft, ist in erster Linie Hobbys, soziale Kontakte und Bewegung. Also da, wie man genau gegen Klimaangst angehen sollte, sollte jeder Mensch für sich selber entscheiden. Für mich sind jetzt vor allem die drei Punkte, die ich genannt habe, die mich vor Klimaangst wegbringen, beziehungsweise womit ich dann besser umgehen kann. Und für mich ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass Klimaangst ein strukturelles Problem ist. Dass man sagen, dass sie sich nicht deswegen hier alleine fühlen sollte. Ja, also was mir zum Beispiel hilft, ist halt Meditation, Yoga, Hobbys, spazieren gehen, lesen, Sport, mit Freunden treffen und so weiter. Das ist so für mich mein Mittel zur Wahl.
Das sind ja jetzt alles sehr individuelle und persönliche Strategien, mit der Angst umzugehen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich rede gerne mit FreundInnen darüber. Hat Felix Peter dazu etwas gesagt, dass das in diesem Fall auch sinnvoll ist?
Ja, definitiv. Und auch, dass man als Gruppe aktiv werden kann. Man muss ja nicht nur reden.
Gemeinsam mit anderen wirksam zu sein und dann dieses Wirksamkeitserlebnis zu haben, das uns dann hilft, diese unangenehmen Gefühle in positive Gefühle zu transformieren. Also aus Ängsten Zuversicht werden zu lassen. Zuversichtlich zu sein, dass ich es nicht alleine machen muss, dass auch weltweit Millionen andere Menschen da sind, die gemeinsam mit mir daran arbeiten, dass die Quelle der Angst schwächer wird.
Also das stimmt, was Felix Peter sagt, dann fühlt man sich gleich viel weniger schwach. Aber um als Gruppe oder sogar als gesamte Gesellschaft aktiv zu werden und auch Druck auf Menschen in machtvollen Positionen zu machen, was gibt es denn da konkret für Möglichkeiten?
Eine große Chance für Menschen mit Klimaangst sieht Felix Peter darin, politisch aktiv zu werden. Er selbst engagiert sich auch, indem er Teil von Psychologist for Future ist.
Ja, es ist ganz wichtig, dass Menschen in unserer Gesellschaft, die ja demokratisch ist, die davon lebt, dass Menschen sich demokratisch engagieren, eben auch in den demokratischen Strukturen daran mitwirken, dass sich die Gesellschaft so verändert, dass sie eine bessere Chance hat, auch in der Zukunft noch so gut zu existieren, wie wir es gerade auch haben.
Okay, also das waren jetzt schon ziemlich viele Informationen und ziemlich viele Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Stimmt. Aktiv zu werden, Handlungsmöglichkeiten zu suchen, ist wie gesagt sehr wichtig, um Ängste abzubauen. Aber auch hier sollte man laut Felix Peter langfristig sich nicht übernehmen.
Es ist wichtig, da seine Grenzen zu kennen und Leute im Umfeld zu haben, die einen so gut kennen, dass die auch die Grenzen von einem kennen und dann gegebenenfalls auch mal Stopp sagen und sagen, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo du eine Pause machen solltest oder wo du dich vielleicht beschränken solltest. Selber auch immer zu schauen, dass man immer auch Ausgleichsmöglichkeiten hat.
Das persönliche Wohlbefinden sollte also immer im Vordergrund stehen.
Genau.
Ihr seid aber während eurer Recherche auch noch auf einen anderen, recht unkonventionellen Weg gestoßen, mit Klimaangst umzugehen. Stimmt das?
Das ist richtig. Und zwar geht es um Solarpunk. Das ist ein Genre, das in der Kunst, Literatur und Architektur zu finden ist. Und darüber haben wir mit Marie Grashoff gesprochen. Sie ist Autorin und hat eine Trilogie geschrieben, die dem Genre Solarpunk angehört.
Solarpunk ist eine relativ neue Bewegung im Science-Fiction-Genre. Da geht es nämlich vor allem um erneuerbare Energien, grüne Welten, ein bisschen angelehnt an die Utopie. Und zwar Solar, natürlich von Solarenergien, daher kommt der Begriff. Und da geht es vor allem um Welten, die dem Kapitalismus abgewendet sind, also Welten in der Zukunft, die sehr grün sind, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass der Klimawandel eben angehalten oder sogar ins Positive umgekehrt wird, in denen Geld keine große Rolle mehr spielt, beziehungsweise in denen es zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und ja, in der die Welt wieder sehr, sehr schön ist, im Gegensatz zu zur Dystopie zum Beispiel.
Wenn man sich die zukünftige Welt im Solarpunk-Stil vorstellt, überlegt man also immer gleich, wie könnte es im bestmöglichen Fall aussehen.
Aber ist das nicht fast ein bisschen zu positiv? Ist es nicht auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt im Moment schiefläuft?
Das ist tatsächlich eine Frage, die Marie Grashoff häufig mit ihren LeserInnen diskutiert hat. In Bezug auf die Welt in ihren Büchern sagt sie:
Ich denke, es ist trotzdem spannend, mit dem Gedanken zu spielen, was passieren müsste, damit die Welt so wird. Beziehungsweise, wie sie so werden könnte, auch auf längerfristig betrachtet natürlich. Ich denke, dass sie nicht wirklich zu positiv gestaltet ist. Ich denke aber, dass es durchaus wichtig ist, dass man sich auch jetzt der Probleme, die die Welt hat, bewusst bleibt. Dass man nicht nur mit blindem Optimismus an die Dinge herangeht, sondern auch wirklich die Probleme, die wir jetzt haben, sieht.
Für Marie Grashoff ist die Hoffnung die Grundlage dafür, handlungsfähig zu werden. Wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie so eine Solarpunk-Welt aussehen könnte, geht am besten mal auf unsere MDR-Seite. Dort gibt es ein Beispielbild zu sehen.
Außerdem findet ihr da eine Übersicht, welche weiteren Hilfsangebote es für Menschen mit Klimaangst gibt. Wenn ihr also weiter unsicher seid, wie ihr mit euren Emotionen umgehen sollt, schaut doch da gerne mal vorbei.
Und dort findet ihr auch eine Übersicht wichtiger Quellen zum Thema und Zahlen, die wir im Gespräch angesprochen haben.
Das war jetzt wirklich ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Alexandra, was hast du denn persönlich aus der Recherche mitgenommen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Gründe für Klimaangst gut nachvollziehen. Und mir haben die ganzen Gespräche, die wir im Rahmen der Recherche geführt haben, echt Mut gemacht. Niemand ist bei der Bewältigung der Klimakrise auf sich allein gestellt. Ich bin weder allein verantwortlich dafür, noch bin ich allein, wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, mit anderen zu vernetzen und gemeinsam etwas zu verändern. Ich denke, das habe ich so für mich mitgenommen.
Vielen Dank für das Gespräch, Alexandra.
Gerne.
Ich bin Anka Leclerc. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alexandra Hilpert, Katharina Lorch und Alexander Nette. Wenn ihr noch mehr zu den Ängsten junger Menschen wissen wollt, dann schaut doch auf der MDR-Wissen-Seite vorbei. Da findet ihr auch noch ein paar coole Grafiken und Daten zu jeder Podcast-Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Danke an Anselm Kreuzer, der die Musik komponiert hat, Marcel Littek und Thomas Tastarek von Mephisto 97.6 und danke allen Menschen hinter den Kulissen und vor den Mikros.
Generation Zukunftsangst. Eine Podcast-Reihe des Masterstudiengangs Journalismus der Uni Leipzig in Kooperation mit MDR Wissen.